Einstmals weihte der Erhabene in Savatthi im Kloster Anathapindikos. Zu der Zeit beklagte sich der ehrwürdige Nando, der Bruder und Vetter des Erhabenen, vor vielen Mönchen. Freunde, ich führe den brahmischen Wandel lustlos. Ich kann den brahmischen Wandel nicht aushalten. Ich will die Übung aufgeben und zum gewöhnlichen Leben zurückkehren. Daraufhin begab sich ein Mönch zum Erhabenen, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich seitwärts. Seitwärts sitzend sprach der Mönch zum Erhabenen: Herr, der ehrwürdige Nando, der Bruder und Vetter des Erhabenen, hat sich vor vielen Mönchen beklagt. Freunde, ich führe den brahmischen Wandel lustlos. Ich kann den brahmischen Wandel nicht aushalten. Ich will die Übung aufgeben und zum gewöhnlichen Leben zurückkehren. Da sprach der Erhabene zu einem Mönch: Geh, Mönch, und rufe in meinem Namen den Mönch Nando. Der Meister lässt dich rufen. Ja, Herr, antwortete der Mönch, begab sich zum ehrwürdigen Nando und sprach zu ihm: Der Meister lässt dich rufen. Ja, Freund, antwortete der ehrwürdige Nando, begab sich zum Erhabenen und setzte sich seitwärts. Zu dem seitwärts sitzenden ehrwürdigen Nando sprach der Erhabene: Ist es wahr, Nando, dass du dich vor vielen Mönchen beklagt hast? Freunde, ich führe den brahmischen Wandel lustlos. Ich kann den brahmischen Wandel nicht aushalten. Ich will die Übung aufgeben und zum gewöhnlichen Leben zurückkehren. So ist es, Herr. Warum führst du den brahmischen Wandel lustlos, kannst den brahmischen Wandel nicht aushalten und willst die Übung aufgeben und zum gewöhnlichen Leben zurückkehren? Herr, als ich aus dem Haus ging, da schaute mich ein Sakya-Mädchen, die schönste im ganzen Land, mit halb aufgekämmtem Haar an und sprach: Lieber Prinz, komm doch bald wieder. Weil ich daran denken muss, Herr, führe ich den brahmischen Wandel lustlos, kann den brahmischen Wandel nicht aushalten und will die Übung aufgeben und zum gewöhnlichen Leben zurückkehren. Da nahm der Erhabene den ehrwürdigen Nando am Arm und so schnell wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm ausstrecken oder den ausgestreckten Arm beugen kann, verschwand er mit ihm aus dem Jetahain und erschien im Himmel der Himmelsgeister der 33. Dort erschienen gerade 500 taubenfüßige Himmelsmädchen zum Dienst bei Sakko, dem König der Himmelsgeister der 33. Der Erhabene fragte den ehrwürdigen Nando: Nando, siehst du dort die 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen? Ja, Herr. Was meinst du, Nando? Wer ist schöner, anmutiger, liebreizender? Die landesschönste Sakyerin oder die 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen? Herr, wie eine angesenkte Äffin, der man Ohren und Nase abgeschnitten hat, zählt die landesschönste Sakyerin neben diesen 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen überhaupt nicht. Das ist gar kein Vergleich. Die scheidet völlig aus. Diese 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen sind viel schöner, anmutiger, liebreizender. Dann freue dich, Nando, freue dich, Nando. Ich bürge dir dafür, dass du diese 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen erlangen kannst. Herr, wenn mir der Erhabene dafür bürgt, dass ich diese 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen erlangen kann, dann werde ich am brahmischen Wandel Freude haben. Da nahm der Erhabene den ehrwürdigen Nando am Arm und so schnell wie ein kräftiger Mann den gebeugten Arm ausstrecken oder den ausgestreckten Arm beugen kann, verschwand er mit ihm aus dem Himmel der Himmelsgeister der 33 und erschien im Jetahain. Nun erfuhren die Mitmönche des ehrwürdigen Nando, der ehrwürdige Nando, der Bruder und Vetter des Erhabenen, soll den brahmischen Wandel für Himmelsmädchen führen. Der Erhabene soll ihm für 500 taubenfüßige Himmelsmädchen gebürgt haben. Da nannten die Mitmönche den ehrwürdigen Nando einen Lohndiener, einen Geschäftemacher. Ein Lohndiener, ein Geschäftemacher soll er sein. Er soll den brahmischen Wandel für Himmelsmädchen führen. Der Erhabene soll ihm für 500 taubenfüßige Himmelsmädchen gebürgt haben. Weil ihn seine Mönchsfreunde Lohndiener und Geschäftemacher nannten, war der ehrwürdige Nando voller Qual, Scham, Widerwillen. Einsam, abgesondert, unermüdlich, inbrünstig, entschlossen, selbstbeherrscht, hatte er gar bald jenes Ziel, um dessen Willen ein edler Sohn aus dem Haus in die Hauslosigkeit hinauszieht. Jenes höchste Ziel, das in diesem Leben sich selbst in eigener Welt überlegener Schau offenbar gemacht und für immer erreicht. Versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahma-Wandel, gewirkt, was zu wirken ist. Nichts weiter mehr nach diesem hier. Das erkannte er nun. Auch einer der Geheilten war nun der ehrwürdige Nando. Als nun die Nacht weit vorgerückt war, begab sich eine Gottheit von wundersamer Schönheit, den ganzen Jetahain mit ihrem herrlichen Glanz erhellend, zum Erhabenen und stellte sich seitwärts. Seitwärts stehend sprach die Gottheit zum Erhabenen: Herr, der ehrwürdige Nando, der Bruder und Vetter des Erhabenen, hat das Versiegen der Beeinflussung, die von Beeinflussung freie Gemüterlösung, die Weisheiterlösung zu Lebzeiten, sich selbst in überweltlicher Schau offenbar gemacht und für immer erreicht. Auch dem Erhabenen stieg die Kenntnis auf. Nando hat das Versiegen der Beeinflussung, die von Beeinflussung freie Gemüterlösung, die Weisheiterlösung zu Lebzeiten sich selbst in überweltlicher Schau offenbar gemacht und für immer erreicht. Als die Nacht zu Ende ging, begab sich der ehrwürdige Nando zum Erhabenen, begrüßte den Erhabenen ehrerbietig und setzte sich seitwärts. Seitwärts sitzend sprach der ehrwürdige Nando zum Erhabenen: Herr, was das Versprechen angeht, das der Erhabene mir für die Erlangung von 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen bürgt, so befreie ich den Erhabenen von dieser Bürgschaft. Auch ich, Nando, habe das Gemüt mit dem Gemüt umfassend gesehen. Nando hat das Versiegen der Beeinflussung, die von Beeinflussung freie Gemüterlösung, die Weisheiterlösung zu Lebzeiten, sich selbst in überweltlicher Schau offenbar gemacht und für immer erreicht. Und auch eine Gottheit hat es mir angezeigt. Da nun das Herz, Nando, ohne Überrest von Beeinflussung frei ist, so bin auch ich von diesem Versprechen entbunden. Aus diesem Anlass tat der Erhabene aus seiner Schau folgenden Ausspruch: Wer herausfand aus dem Sumpfe, niedertrat der Sinne Dornen, ankam an der Blendung Ende, Wohl und Weh bewegt solch einen Mönch nicht.
Ihr wisst jetzt, um was es geht. Ich habe so ein bisschen gehört, es gab an der einen oder anderen Stelle so ein inneres, leichtes Lächeln. Und trotzdem sind mit dieser Lehrrede sehr tiefe Fragen verbunden und auch angesprochen. Aber fangen wir zunächst erstmal an mit der Frage, wer ist denn Nando? Nando ist ein Prinz, habt ihr gehört, er stammt aus dem damaligen Königshaus und er war zugleich der Bruder bzw. Halbbruder des Buddha und sein Cousin. Das hängt damit zusammen, dass das Buddha Mutter bei oder nach der Geburt starb und sein Vater die Schwester der Mutter geheiratet hat. Ja, deshalb war seine Stiefmutter seine Mutter und die Tante und der Sohn daraus war der Bruder, Halbbruder und der Cousin. So kompliziert war es damals schon. So, und dieser Cousin ist dann später in den Orden eingetreten. Und es gibt dazu eine ganz interessante Nebenstory, auf die ich nachher nochmal eingehen will. Aber ihr habt gehört, dass am Anfang dieser Geschichte Nando sich vorstellt als jemand, der in einem inneren Zwiespalt ist. Nicht? Er kommt zu seinen Mitmönchen und sagt, also hör mal, dieses ganze Leben im Kloster, also nein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich gebe das auf, ich gehe zum normalen Leben zurück. Ich gebe das brahmische Leben auf. Und das ist mal wichtig zu wissen, was ist brahmisches Leben? Brahma ist ja, wie ihr vielleicht erinnert, eine der Gottheiten in der indischen Tradition, die dem Sinnenleben entwachsen ist. Also ein Wesen, das in einer Region lebt, existiert, in der so etwas wie Geschlechtlichkeit überhaupt nicht mehr da ist. Es gibt bei den Brahmas nur Brahmas, keine männlichen oder weiblichen Brahmas. Das heißt, es gibt keine sexuellen Beziehungen mehr, keine sexuellen Interessen mehr und entsprechend auch gar keine sexuelle Begegnung, ganz klar. Und für diese Brahmas ist das überhaupt kein Problem, weil die so viel inneres Wohl haben aus der Reinheit ihres Charakters, ihres Herzens, dass sie ihr Wohl nicht im Außen suchen und schon gar nicht bei dem anderen Geschlecht. Nun ist bei Menschen, die diesen Übungsweg gehen wollen, das ist ja etwas ganz anderes. Sie haben die innere Qualität eines Brahma nicht, haben aber dieses Ideal, ich möchte mein Leben gestalten ohne sexuelle Beziehung, ohne sexuelle Begegnung. Deshalb geht man ja ins Kloster. Nicht? Man geht ins Kloster, um Monas, Mönch zu sein oder Nonne, um alleine zu leben. Das heißt, ohne ein Pendant im anderen Geschlecht. Nur für einen Menschen ist es oft nicht so leicht getan, wie gesagt, weil mit dem Schritt der Ordination legt man ja seine inneren Wünsche, seine Bedürftigkeiten und Abhängigkeiten nicht ab. Kann man nicht an der Klostertür lassen, sein sexuelles Verlangen. Und so war das bei Nando auch. Er ist wohl diesen spirituellen Weg gegangen, hat aber erst dann vor Ort gemerkt, hoppla, so einfach ist es gar nicht, dieses Ideal, das ich mir gesetzt habe, das einfach umzusetzen, ist nicht wirklich einfach. Wobei man sagen muss, dass im Buddhistischen der Eintritt in ein Kloster nichts ist, was auf Lebenszeit bindet. Erwartet und gewünscht wird es schon, dass man diesen Weg zeitlebens geht. Aber wenn jemand sagt, nein, ich kann nicht, ich will nicht, dann ist es eine Möglichkeit, eine ganz schlichte Möglichkeit, einfach wieder auszutreten, die Robe abzugeben und ins bürgerliche Leben zurückzukehren. Und das passierte damals und heute sehr oft. Und die Gründe sind relativ naheliegend. Entweder man macht eine Erbschaft und denkt dann, dann ist das Leben doch schöner, als ich mir es gedacht habe. Dann, warum dann hungern, so ungefähr? Oder man lernt ein Mädel kennen und denkt, ach, die Augen sind doch zu schön, als dass ich hier im Kloster versaue. Und der Kanon berichtet darüber, dass manche von den Ordinierten eingetreten, ausgetreten sind. Wenn sie drin waren, haben sie gesagt, kann ich nicht, sind sie wieder ins bürgerliche Leben zurück. Wenn sie wieder zu Hause waren, haben sie auch gemerkt, das taucht ja auch nichts, dann sind sie wieder hin. Also es ging hin und her, wie das bei Menschen so ist. Und das ist jetzt Nandos Situation. Er ist jetzt in einem inneren Zwiespalt und sagt, ich kann nicht mehr. Aber seine Mitmönche kriegen das natürlich mit, er beklagt sich ja. Und einer von denen geht zu dem Buddha und sagt, also hör mal, miteinander klemmst, da knirscht, kümmere dich doch mal drum. Und der Buddha holt ihn auch und fragt durcheinander, wie ist das? Ist das richtig, was du da, was ich von dir höre? Ja, das stimmt. Und jetzt mache ich den kleinen Einschub, den ich vorhin angekündigt habe, der in dieser Lehrrede nicht deutlich wird, aber in einer anderen Überlieferung in einer Jataka-Geschichte deutlich wird, was die Hintergründe sind. Und zwar wird gesagt, Nando wollte heiraten und nicht irgendjemand, sondern die Landesschönste. Natürlich will man etwas Besonderes und er hat sie auch gefunden. Und der Tag der Hochzeit war angesetzt, die Feierlichkeiten waren sozusagen im Beginnen. Und der Buddha taucht auch auf und ist eingeladen, taucht auf und sagt zu Nando, komm, geh doch mal gerade mit, nimm doch mal meine Bettelschale, wir wollen mal gerade was im Kloster erledigen. Und Nando geht auch mit und im Kloster sagt der Buddha zu ihm, du, es ist besser, wenn du Mönch wirst, glaub's mir. Ja. Und Nando kann in der Situation nicht Nein sagen, ja, sagt, ja, okay, also einem Buddha gegenüber sagt man nicht so leicht nein, er hat eine bestimmte Überzeugungskraft. Er sagt also, ja, ich bleibe da. Aber als die beiden das Haus verlassen haben, in dem diese Feierlichkeiten stattfand, ne, hat die Landesschönste von oben geguckt und hat gesagt, hallo, kommt doch bald wieder, Prinz. Ja? Und das hat der Junge jetzt im Kopf. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, nicht ein Mönch, der auf Enthaltsamkeit jetzt orientiert ist, hat dauernd im Kopf die Landesschönste, die zu ihm gesagt hat, ach komm doch bald wieder und die ihm sozusagen versprochen war. Da kann man sich vorstellen, dass da das Herz von Nando fixiert ist, blockiert ist. Er kann einfach nicht so diese spirituelle Praxis weiter vollziehen, wie er sich das gedacht hat und wie er sich das gewünscht hat. Und es ging, sagt diese Geschichte, sogar so weit, dass Nando krank geworden ist. Es war ein richtiger Konflikt, der sich dann auch körperlich ausgedrückt hat. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Der Buddha bestellt ihn jetzt nicht und sagt, ach Nando, probier's doch nochmal. So schlimm ist das doch gar nicht. Du wirst sehen, bald wird es viel einfacher. Eine kleine Nebenstory. Es gibt eine bekannte Nonne, Teresa so und so, der Nachname fällt mir nicht mehr ein. Und die hatte auch ähnliche Probleme, christliche Nonne. Und die sprach dann zu ihrer Mutter Oberin, was kann ich denn machen? Und Mutter Oberin sagte, ach weißt du, nur die ersten 20 Jahre sind wirklich hart, dann wird es einfach. Also das hat der Buddha so nicht probiert, nach dem Motto, ich tröste dich schon mal, irgendwann lässt der Schmerz nach. Sondern der Buddha hat etwas ganz anderes gemacht. Er hat Nando geschnappt und ist mit ihm in den Himmel der 33 und hat ihm da was präsentiert. Ja, ist bemerkenswert, weil Buddhas ja normalerweise mit ihrer Sprache überzeugen. Also mit ihren Belehrungen, mit der Darstellung der Wirklichkeit. Aber es scheint mir, dass Nando so fixiert und so blockiert war, dass er über Worte, über Argumente, über Erfahrung nicht zugänglich war. Also indirekt. Sondern er musste konfrontiert werden, unmittelbar, mit einer ganz anderen Form des Erlebens. Also nimmt er ihn und führt ihn in den sogenannten Himmel der 33. Das ist in einem schlichten Satz jetzt ausgedrückt, der für die Asiaten zwei Dinge beinhaltet hat, die völlig normal waren für die damalige Zeit und für einen buddhistisch orientierten Menschen ohnehin. Aber zwei Dinge, die in dem heutigen Kontext als seltsam uns vorkommen, als irreal, absurd vielleicht. Erstes Stichwort, Jenseits. Der Buddha nimmt Nando in ein Jenseits mit. Und da ist die Erfahrung für uns oder die Belehrung für uns, dass es eben nicht nur die Bewusstseinsblase gibt, in der wir momentan sind und die wir für die alleinige Realität halten, sondern der Erwachte sagt, eben diesen Lebenstraum gibt es andere Formen von Träumen, Erlebensträumen. Und es gibt solche, die haben untermenschliches Niveau und es gibt solche, die haben übermenschliches Niveau. Und übermenschliches Niveau heißt, dort ist es heller und schöner und angenehmer und freudvoller. Nicht? Und um das zu demonstrieren, nicht nur zu argumentieren, Nando, das gibt's und irgendwann wirst du da auch mal wiedergeboren. Das wäre nicht angekommen. Um das zu zeigen, dass diese Erfahrung möglich ist, hat der Buddha durch seine, zweites Stichwort, magischen Fähigkeiten es geschafft, sozusagen Nando mit in diesen Erlebensbereich hineinzubringen und ihm unmittelbar diese Erfahrung zugänglich zu machen. Und das ist das zweite Stichwort, was den ja heute westlich orientierten, naturwissenschaftlich orientierten Menschen stört oder nachdenklich macht, ist das, was hier mit magischer Fähigkeit bezeichnet wird. Aber alle großen religiösen Lehrer sagen tendenziell dasselbe, dass mit einem bestimmten Fortschritt der inneren Entwicklung, das heißt der geistigen, der spirituellen Entwicklung, geistige Fähigkeiten auftauchen, über die der normale Mensch nicht verfügt, die aber so natürlich sind, wie für uns manche Dinge unseres Lebens und Erlebens natürlich sind. Und magische Macht drückt sich vielfältig aus, da könnte man einen ganzen Vortrag zu halten, aber ich will nur auf einen Punkt oder zwei hinweisen. Ein wesentlicher Aspekt der magischen Macht ist, dass man mittels seines Geistes, also mit geistiger Kraft, auf materielle Dinge einwirken kann, Materie verändern kann, also das, was wir als dinghaft, als gegenständlich betrachten, durch Geistiges zu manipulieren. Und hier demonstriert der Erwachte eine besondere Art dieser Form, nicht, indem man mit seiner inneren magischen Power andere Wesen mit in einen anderen Bewusstseinszustand hineinnimmt. Vielleicht könnte man das als Analogie und so denken. Der Buddha sagt, ich werde jetzt gleich was träumen und ich nehme dich in meinen Traum mit, guck dir den mal an, so ungefähr. Ja. Oder mal ganz banal alltäglich betrachtet, wie so die Verbindungen da sind. Nehmen wir an, Mutter und Kind sind irgendwo zusammen, das Kind fällt auf den Boden und schreit. Ja, schreit wie der Töck, wie der Himmel. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Kind nimmt die Mutter mit in ihre in seine Lebenssituation, das heißt, die Mutter wird hektisch und panisch. Oder die Mutter bleibt cool, nimmt das Kind an ihre Brust und bringt das Kind zur Ruhe. So würden wir diesen Mechanismus vielleicht in unserem Alltag wahrnehmen. So, und das ist der Hintergrund, warum es gelingt, dass Nando jetzt eine ganz andere Erfahrung macht. Und die Erfahrung ist die, dass er in einen Himmelsbereich, in einen Deva-Bereich kommt, der Bereich der 33 Götter genannt wird. Ein Bereich, der noch sehr menschennahe ist, aber trotzdem schon eine qualitative Unterschiedlichkeit zeigt. Und da wird gefragt, du, wie ist denn das hier? Guck dir doch mal die Mädchen an, die 500 taubenfüßigen Mädels. Guck dir die mal an. Was hältst du denn da von denen? Und da sagt er etwas ganz Merkwürdiges. Er, der vorher noch so Feuer und Flamme war für seine Landesschönste, so fixiert auf ihre Schönheit, sagt auf einmal, und die zählt ja gar nicht. Die sieht ja aus, wie wenn man einer Äffin die Haare abgesenkt hätte, Nasen und Ohren abgeschnitten hätte. Ist ein drastischer Ausdruck. Aber was ist damit gesagt? Damit ist in Frage gestellt, unser Schönheitsbegriff. Wir unterscheiden ja zwischen schön und weniger schön und glauben, wir haben die Kriterien, um das entscheiden zu können. Und hier wird nichts anderes zum Ausdruck gebracht als die Tatsache, dass unser Begriff von Schönheit weit ab von der Realität ist. Warum? Weil wir nur einen ganz, ganz winzigen Ausschnitt kennen von ja, schön und weniger schön, weil wir nicht wissen, wie Wesen, die einem Deva-Bereich zugeordnet werden, wie die schön sind. Ja? Und das ist ja etwas, was auch in anderen ja, spirituellen Traditionen immer gesagt wird, dass diese Devas, im Westlichen werden sie eher die Engel genannt, dass das Lichtwesen sind, die also eine ganz andere Ausstrahlung im wahrsten Sinne des Wortes haben, die sehr viel mehr körperliche Harmonie zeigen. Ihre Züge sind harmonisch, nicht so ja, asymmetrisch und verzerrt, wie das manchmal bei den Menschen ist. So, und das ist jetzt eine Erfahrung, ja, darauf kommt es an, bei Nando, eine Erfahrung, die er unmittelbar macht und die ihn deshalb überzeugen muss, weil er etwas unmittelbar erlebt und nicht nur erzählt bekommt von einem anderen, ja, das alles soll es geben. So, ihr merkt, Nando ist wie umgedreht, ja, sein Herz ist auf einmal ja, auf die 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen gesprungen. Da ist er jetzt fixiert. Und nun macht der Buddha etwas Seltenes, was er sonst auch nicht macht. Ich habe nie gehört, an keiner anderen Stelle, dass er sagt, und die verspreche ich dir. Ja? Wenn du wieder zurückgehst ins Kloster und deine Übungen weitermachst, deinen spirituellen Weg weitermachst, dann garantiere ich der Buddha, ich garantiere dir, dass du diese 500 Himmelsmädchen bekommst. Ja, wenn das kein überzeugendes Argument ist, ja, also dann gibt es für einen Mann kein überzeugenderes Argument, als ich garantiere dir. Und Nando geht auf diesen, wird fast gesagt, Kuhhandel ein und sagt, ja, wenn das so ist, also dann bin ich ab morgen wieder Mönch und bin ganz stramm und bin wieder bei der Sache. Aber da steckt auch eine tiefe existenzielle Frage dahinter, nämlich die Frage, wie können denn Wünsche, die man hat, erfüllt werden? Unter welchen Bedingungen erfüllen sich Wünsche? Und wir wissen ja aus unserer eigenen Lebenserfahrung, wir haben viele Wünsche. Manche gehen in Erfüllung, manche nur schwer. Und viele, viele gehen überhaupt nicht in Erfüllung. Und um den Trick des Buddha verstehen zu können, muss man wissen, nach welchen existenziellen Gesetzmäßigkeiten sich Wünsche erfüllen oder nicht. Aber zunächst nochmal ein Rückblick auf das, was man im Buddhistischen als Himmel versteht, weil das ja auch für viele ein rotes Tuch ist oder ein großes Fragezeichen ist. Also was ist denn in den buddhistischen Belehrungen Himmel? Zunächst ist Himmel nicht irgendein physischer Ort, nicht? Also kein Ort, der sich irgendwo geografisch festlegen lässt. Himmel ist eine Form des Erlebens. Man könnte drastisch auch sagen, Himmel ist eine Art von Traum. So wie wir träumen, Menschen zu sein und das für Realität halten, so kann man auch träumen, ein himmlisches Wesen zu sein. Und es ist im Traum genauso real, wie in unserem menschlichen Lebenstraum unser Leben real ist. Und der himmlische Lebenstraum zeichnet sich dadurch aus, dass es dort einfach in vielem schöner, besser, klarer ist als bei uns. Weil Himmel heißt, das, was man wünscht, dass sich das auch erfüllt. Und zwar fast ausschließlich. Fußnote. Während Hölle die Art von Erleben ist, wo sich unsere Wünsche gerade nicht erfüllen und immer das Gegenteil davon eintritt, was wir wollen. Bei Menschen ist es gerade so halbe-halbe. Mal was Angenehmes, mal was Unangenehmes. Also das ist Himmel, eine Form des Erlebens, eine Form des Träumens. So, jetzt fragt man sich, wie kommt man in einen Albtraum? Wie kommt man in einen menschlichen Traum und wie kommt man in einen Traum des himmlischen Daseins? Und da ist die Antwort ganz einfach. Auch das sagen alle spirituellen Traditionen in ähnlicher Weise. Wenn es dir gelingt, dich als Mensch innerlich zu läutern, nicht über ethisches Verhalten, über Reinigung von Herz und Geist, dann ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass man dann auch in eine entsprechende Erlebenssituation hineinkommt. Mit anderen Worten, das altmodische Wort Tugend, was ja tugendliches gleich taugliches Verhalten ist, ist deshalb tauglich, weil man sich über das menschliche Niveau hinaus entwickeln kann und deshalb spätestens nach dem Tod auch seinen inneren Qualitäten entsprechend Übermenschliches erlebt. Und das ist der Hintergrund, warum der Buddha das Nando versprechen kann. Ja? Weil es keine Willkür ist, was man nach dem Tod erlebt, sondern weil es abhängig ist von dem, wie man sich vorher in seinem hiesigen und jetzigen Leben entwickelt hat. So, ich sagte, okay, wenn das der Fall ist, wenn das so läuft, dann mache ich das. Ja. Nur, er hat jetzt eines nicht gemerkt, der Gute, er muss ja und will dann ja auch wieder ins Kloster zurückkehren. Nando hat nicht gemerkt, dass er sich damit in einem gravierenden Widerspruch befindet. Weil brahmisches Leben im Kloster heißt ja, sich innerlich frei zu machen von allen Abhängigkeiten, allen Begehrenssituationen. Das ist das Ideal. Und gleichzeitig hat er in sich dieses niedere Vorhaben, lass mich doch in diesen Himmel kommen, zu den 500 taubenfüßigen Himmelsmädchen. Das merkt er erst noch nicht. Aber das ist das Schöne jetzt in dieser klösterlichen Situation, wo man mit Brüdern, mit Schwestern hat. Man ist nicht mit sich allein, sondern in diesem Kontext ist man aufeinander angewiesen, man lebt miteinander und klösterliches Leben bedeutet zugleich auch, dass man sich wechselseitig unterstützt, dass man sich hilft und auch kritisiert, wenn mal etwas schiefläuft. Und genau das passiert jetzt in dieser Situation. Die Kumpels, die das mitkriegen, die sagen dann, guckt euch Nando an. Prinz Nando, Bruder des Buddha, Vetter des Buddha. Was ist das? Nichts anderes als ein Lohndiener, nicht ein Geschäftemacher. Der lässt sich auf das Geschäft ein, diese spirituelle Praxis auf sich zu nehmen und dann lässt er sich sozusagen abspeisen mit so einer billigen Erfahrung nach dem Tod. Also hohe Ansprüche und dieses Versprechen bzw. diese Praxis passen nicht miteinander zusammen. Und das ist, wenn ihr so wollt, gerade die Rettung für Nando gewesen, denn das hat ihn jetzt aufgerüttelt. Ja, spätestens an dem Punkt merkt er, um Himmels Willen, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, also ich bin mit großem Enthusiasmus ins Kloster gegangen, habe ja auch ein großes Vorbild und jetzt bin ich sozusagen herabgesunken auf jemanden, der nur nach den Mädels guckt. Und da ist es auch wichtig, mal hinzuweisen, dass es einen großen Unterschied gibt, wie Mönche und Nonnen einerseits und wie sogenannte Laien andererseits mit Sexualität umgehen. Sexualität ist für alle ein Thema, für jeden. Und Spiritualität hat immer etwas damit zu tun, wie gehe ich mit Sexualität um. Ja? Und Spiritualität gibt immer bestimmte Ratschläge, wie man umgehen soll. Aber diese Ratschläge sehen anders aus, je nachdem, ob man ein Ordinierter ist oder ob er im Haus lebt, als bürgerlicher Mensch. Und für Mönche und Nonnen ist es ganz klar, das ist das Stichwort brahmisches Leben. Das heißt, Verzicht auf jegliche Form von Sexualität, und zwar vollkommen, und zwar für immer, und zwar mit der Aussicht, etwas Besseres, Freiheit davon zu bekommen. Während das für die Laien nie das Thema ist. Für Laien heißt es immer, achtet darauf, dass ihr sexuelles Fehlverhalten vermeidet. Dass das etwas ist, was euer Leben bestimmt. Sexualität, ja, aber immer unter bestimmten Vorzeichen, immer im Rahmen von bestimmten ethischen Regeln. Und das ist Nando jetzt klar geworden. Jetzt hat er diesen inneren Schub bekommen, weil er einen doppelten Anschub gekriegt hat. Einmal durch den Buddha, der ihn in diese andere Erlebensweise des himmlischen Daseins hineinbringt. Da wurde er erstmal gerettet, sozusagen ins bürgerliche Leben nicht zurückzukehren. Der Buddha hat ihn sozusagen erstmal gehalten mit einem, wenn ihr so wollt, pädagogischen Trick. Bleib erstmal da. Zeit gewonnen. Und seine Mitmönche und die Belehrungen des Buddha haben dann den zweiten Schritt vollbracht. Sie haben ihn dann innerlich aufgerüttelt, durch diese Erfahrung auch gezeigt, was wirklich die Aufgabe ist von jemandem, der spirituelle Praxis sehr ernst nimmt. Und das Ergebnis ist das entsprechende gewesen, dass Nando jetzt gemerkt hat, jetzt musst du richtig es mal loslegen. Das war dann die Motivation sehr stark, das, was er anfangs vielleicht nur halbherzig begonnen hat, jetzt mit aller Intensität zu tun. Und dann gibt es eine Formel, die Sandra vorgelesen hat, wo dann gesagt wird, ja, es gibt meistens oder oft ein Happy End bei diesen Lehrreden, nicht? Eine Formel, wo gesagt wird, ja, die Anstrengungen haben sich gelohnt, nicht? Nando hat innerhalb kürzester Zeit sozusagen die innere Bereinigung hergestellt, hat das, was an weltlichen Bindungen noch war, aufgelöst und hat völlige Freiheit erreicht. Einsam, abgesondert, unermüdlich, entschlossen, selbstbeherrscht, hatte er gar bald jenes Ziel, um dessen Willen edle Söhne aus dem Haus in die Hauslosigkeit hinausziehen, nämlich jenes höchste Ziel in diesem Leben, sich selbst in eigener, weltüberlegener Schau offenbar gemacht und es für immer erreicht. Versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahma-Wandel, gewirkt, was zu wirken war. Nichts weiter mehr nach diesem. Das erkannte er nun. Auch einer der Geheilten war nun der ehrwürdige Nando. Das ist das Ergebnis dieses totalen Umschwungs nach dieser Krise. Und es wird hier gesagt, dass das, was hier erreicht worden ist, so etwas wie eine Endgültigkeit hat. Nicht? Heiligkeit ist etwas Endgültiges, da gibt es keine Möglichkeit mehr zurückzufallen. Es ist gesagt, es gibt keine weitere Wiedergeburt mehr. Schluss, das war es jetzt, es kommt nichts mehr. Und es wird gesagt, dass völlige Freiheit eingetreten ist, dass auch nichts mehr zu tun ist, dass alle Arbeit erledigt ist. Das ist ein bisschen was anderes, als wir aus unserem Alltag kennen, weil alle Arbeiten plötzlich wieder da sind. Es gibt eben nie ein Ende. Nicht? Kaum ist die Wohnung sauber, fängt man schon wieder an. Und das ist nur Sinnbild für das, was wir Nirvana nennen. Es geht immer weiter, es setzt sich immer fort, ohne dass man irgendwann mal sagen kann, so, jetzt sind die Dinge erledigt. Und das ist eine andere Situation. Jetzt sind die Dinge erledigt, und zwar ein für alle Mal. So, und um das zum Abschluss zu bringen, heißt es, dass dann eine Gottheit zu dem Buddha gekommen sei und hat ihm gesagt, also du hör mal, Nando hat es geschafft, der ist über den Berg, der ist jetzt auch einer der Heiligen. Und der Buddha sagt dann, ja, ja, ist schon gut, nicht schön, dass ich das von dir erfahre, aber damit du es weißt, ich sehe es auch, ich habe es auch mitgekriegt. Und das ist ebenfalls eine Eigenschaft, über die ich gelegentlich gesprochen habe, die Eigenschaft eines Buddha und anderer, der Herzensdurchschauung. Also der Fähigkeit, nicht nur den physischen Körper eines Menschen zu sehen, sondern sein Inneres zu sehen, seine inneren Bewegkräfte, den inneren Haushalt zu sehen. Und er hat gesehen, ja, Nando hat Freiheit erreicht. Nicht? Er hat weder Aversion in irgendeiner Form, noch hat irgendwie Bindungen, Begehren nach irgendwas Weltlichem, sondern das ist alles von ihm abgefallen. Das ist frei. Und diese Freiheit wird mit zwei, ja, sagen wir, Fachbegriffen beschrieben, die eine kleine Unterscheidung noch vornehmen. Da heißt es nämlich einmal, Nando hat Weisheitserlösung erreicht. Und Weisheitserlösung meint, dass der Geist, sein Verständnis, völlig frei ist von Unwissenheit, von Irrtum, von Verblendung. Da ist nur klare Sicht auf die Realität. Und das Zweite wird genannt die Gemütserlösung. Das ist die innere Freiheit von jeder Form der Irritation. Also wer diese Gemütserlösung hat, ist in einem Zustand der Freiheit von Beeinflussbarkeit, von Irritierbarkeit. Das ist ein Zustand der völligen Verletzbarkeit. Und auch das ist etwas, was sich sehr unterscheidet von unserem Gemütszustand, der sich ja im Wind hin und her bewegt, je nachdem, was von außen auf uns zukommt an Erlebnissen oder Ereignissen, sind wir entweder erfreut oder verärgert oder neidisch oder störrisch oder besserwisserisch oder wie auch immer. Wir haben immer einen Bezug zu den Dingen, weil in unserem Innern viel an Anliegen noch vorhanden ist. Und diese Freiheit sagt nichts mehr davon. Nicht? Also völlige Gleichmut gegenüber all dem, was an negativen Dingen auf einen zukommen kann. Und dann hört das Ganze sehr versöhnlich auf, um das auch juristisch in Ordnung zu bringen. Nicht? Kommt dann Nando zu Buddha und sagt, also Buddha, du hast mir damals ein Versprechen gegeben, weißt du, musst du nicht einhalten. Hab kein Interesse mehr. Hat sich erledigt, sozusagen. Und der Buddha sagt natürlich, okay, ich weiß das ja. Im Grunde habe ich dir auch nichts mehr Neues zu bieten. Du hast alles, was man als Mensch erreichen kann. Du hast es, ich kann dir nichts mehr bieten. Also mach mal einen Strich unter die Angelegenheit, mach einen Haken dran und damit war es das. Und zum Schluss, ich betone das, zum Schluss kommt dann in dieser Lehrrede noch eine kleine Versfolge, ist eine Strophe von 4 Zeilen, die ganze Belehrung noch einmal auf den Punkt sozusagen zusammenfasst. Wer herausfand aus dem Sumpfe, niedertrat der Sinne Dornen, ankam an der Blendung Ende, Wohl und Weh bewegt solch einen Mönch nicht. Das ist der Kern der Sache. Wenn man diese Freiheit erreicht hat, wird man weder von Wohl noch von Weh, in welcher Gestalt auch immer, innerlich tangiert. Das ist Freiheit, das ist Erlösung. Und dieser Satz steht deshalb am Ende, nein, ich muss es anders sagen. Ich sagte am Anfang, dass diese Lehrrede aus der Sammlung Udana stammt. Und Udana heißt wörtlich aushauchen. Ja? Aber gemeint ist so eine Art zusammenfassende Strophe, so ein Kernsatz. Und deshalb steht an jeder oder am Ende jeder Lehrrede in Udana ein solcher zusammenfassender Vers. Ja, damit bin ich auch zu Ende gekommen mit Nando. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und nehmt es nicht nur als eine spaßige Anekdote, die im Pali-Kanon zu finden ist. Tatsächlich sind da sehr viele sehr tiefe Dinge angesprochen, über die es sich lohnt, weiter nachzudenken und vor allen Dingen im eigenen Leben nachzuempfinden und zu suchen. So, damit bin ich am Ende und ihr habt das Wort, wenn ihr es denn wollt. Also von taubenfüßigen Himmelsmännern gibt es offensichtlich nicht. Was das Pendant für euch Frauen da wäre, kann ich im Moment nicht sagen. Aber es gibt auch, glaubt mir, es gibt auch da entsprechende Ansprechpartner. Aber denkt immer, wie es am Ende ausgeht. Ja? So ein Himmel ist ganz schön, aber immer nur Zwischenstationen. Das ist die Kernaussage, die der Buddha generell macht. Ich habe das ja vorhin angedeutet. Das, was wir für Realität halten, ist ja auch ein Traum. Ja? Und das kann man nur sehen, wenn man andere Träume auch sieht. Dann kann man die miteinander vergleichen. Am Ende sehen wir, der eine ist so, der andere ist so. Und im Strich bleibt alles Traum. Und diese 500, die muss man nicht wörtlich nehmen. Nicht? Also wenn wir uns auf der Straße treffen und unterhalten uns 10 Minuten und dann sage ich am Ende, du, ich muss los, ich habe noch 1000 Dinge zu erledigen. Da käme keiner von uns auf die Idee zu sagen, 1000. Heute noch. Wie willst du das schaffen? 1000. Ja? Sondern jeder weiß nur, der hat noch eine Menge zu tun. Und so stehen große Zahlen oft einfach dafür, ja, viele. Ja? Muss da ein bisschen die Gepflogenheiten, Sprache und kulturellen Hintergründe mit einbeziehen, damit man nicht alles so wörtlich nimmt, sondern den symbolischen Gehalt oder den Wahrheitsgehalt herausfiltern kann. Aber ein Wahrheitsgehalt ist, was ihr für schön haltet. Aber auch das andere Schöne, was das sozusagen Top, was wir kennen, hat auch die Qualität. Letztlich taucht das auch nichts. Auch die Himmelswesen haben ein Ende vor sich. Auch die bleiben ja nicht in dieser schönen, in dieser wohltuenden Umgebung. Die müssen ja auch wieder sozusagen entweder absteigen oder den Weg in die Freiheit gehen.
Hm? Also nicht umsonst wählt der Buddha ja diesen Weg recht selten, da jemanden mal so optisch die Reize vor Augen zu führen. Er hat sich seine Gründe gehabt, das gerade seinen Vetter da vorzuführen, aber ich frage mich, wie er drauf kommt, da wirklich eine Garantie auszusprechen. Und ich glaube, das kann er nur machen, weil er eh in die Zukunft gucken kann und da eh schon weiß, dass das so gut rauskommt, weil ansonsten hätte er ja Probleme, zu seinem Mund zu stehen. Oder also eigentlich verarscht er ja den Nando, oder?
Nee, gar nicht. Ich lasse mal Platz jetzt. Ja. Also stell dir mal vor, er würde Nando nicht sagen, ich garantiere dir, dass du in den Himmel kommst, ja? Sondern er würde was ganz Einfaches sagen. Siehst du den Berg dort? Ja. Ich garantiere dir, wenn du immer weiter hochgehst, wirst du oben ankommen. Ich bürge dir dafür, wenn du nicht Stopp machst, sondern immer weiter gehst. Wenn das so ist, dann probiere ich das. Ja, und nichts anderes hat er im Grunde gesagt. Denn er hat ihm garantiert, wenn du deine innere Praxis fortsetzt, das heißt die Praxis der inneren Erhellung, der inneren Erhebung, dann musst du ja dich sozusagen in himmlische Erlebensbereiche hinein entwickeln. Es geht ja gar nicht anders. Weil es ja nicht nur eine Entscheidung ist, ach, ich möchte hier oder da wiedergeboren werden. Denn Wiedergeburt ist ja davon abhängig, welche Herzensverfassung wir haben. Und diese Gesetzmäßigkeit, diese karmische Gesetzmäßigkeit, dass man erlebt entsprechend dem, was man handelt, was man denkt, tut, empfindet, redet, ja, diese Gesetzmäßigkeit hat der Buddha gekannt, im Hinterkopf gehabt und deshalb konnte er diese Garantie aussprechen.
Ja, aber im Gegensatz zu dem Erreichen des Gipfels ist ja das Erlangen von diesen 500 Mädels ein Wunsch, der sich irgendwo unterwegs obsolet macht.
Richtig,
das ist der Unterschied.
Das ist der Unterschied, ja. Die Daseinsgesetzmäßigkeit ist dieselbe, je nachdem, was man karmisch wirkt oder nicht. Entsprechend ist das Ergebnis. Nur, der Buddha sah die Qualitäten seines Bruders. Er sah seine momentane Verwirrung. Er sah aber auch seine geistigen Fähigkeiten. Und er wusste, wenn ich den richtig vor einen Knoten schiebe und er den richtigen Input zur richtigen Zeit kriegt, dann kriegt er die Kurve. Deshalb hat er es da gemacht. Sonst ist mir im Moment kein Fall innerlich, wo ein ähnliches Vorgehen war. Das ist ja gerade das, was den Buddha auszeichnet, genau zu wissen, wer braucht welche Medizin, in welcher Dosierung, zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Ergebnis. Nicht? Dem anderen hätte er so diesen Ratschlag nicht gegeben.
Eine Verständnisfrage nochmal. Also kann man sich das so vorstellen? Der Buddha hat erkannt, diese Schönheit der Landesschönheit und auch dieser Hintergrundmädchen vergänglich ist und gewissermaßen nur Täuschung, weil Teil der Realität durch diese extreme Konfrontation, also einmal die Schöne im Vergleich mit den Hintergrundmädchen, hat er vielleicht gesagt, naja, du kriegst ja nichts dagegen, sondern Motto. Und dann hat er weiter quasi, ist weiter in sich gegangen in Kloster und irgendwann hat er natürlich erkannt, oder ist das, wenn ich frage, okay, und auch die Hintergrundmädchen, auch irgendwann weg und da habe ich auch nichts von. Nach dem Motto, es ist vergänglich, deswegen ist es am besten, sich davon von dieser Anhaftung zu lösen. Das so
Das unterschreibe ich, ja. Also der Kern ist, dass zunächst versucht wird, diese innere Fixierung von Nando aufzulösen. Und das geschieht dadurch, dass er seine jetzige Haltung erstmal relativiert. Nicht? Er war völlig überzeugt, das ist die schönste im ganzen Land. Subjektiv war er völlig davon überzeugt. Und der Buddha zeigt ihm, wie relativ das ist. Und wir können doch in unserem Leben auch schon erkennen, wie relativ ein Schönheitsbegriff ist. Oder wie relativ begehrenswerte Dinge sind. Wenn man, drastisches Beispiel, Insekten im Kot wühlen sieht, ja, die sind da in ihrem Himmel. Das ist, ja, das ist warm und Nahrung und schön, das ist der siebte Himmel für sie. Während wir schon als Menschen sagen, ha, wir würden da nicht mal gerne mit dem Fuß, mit dem Schuh da reintreten. Ja? Weil wir ein anderes Empfinden von schön haben und auch eine andere Art von Begehren haben. Nicht? Also kein... Nee, das lasse ich. Das wäre nicht gut gewesen jetzt. So, und jetzt kommt die andere Relativierung, dass auch nach oben hin unser Schönheitsbegriff einfach kritikwürdig ist, dass wir aufhören bei den schönsten Mädchen oder Männern, die wir kennen, aber gar nicht wissen, wie begrenzt diese Vorstellung von schön ist. Und erst in diesem Deva-Bereich, in diesem lichthaften Bereich, wird klar, wie grob und materiell und derb unsere Körper sind. Und ich gebe noch eins drauf. Ich habe ja von den brahmischen Wesen gesprochen. Brahmische Wesen sind, die überhaupt keinen materiellen Körper mehr haben. Und auch sie werden als schön bezeichnet. Aber da hat Schönheit nochmal eine ganz andere Dimension, weil hier Schönheit identifiziert wird mit der Reinheit ihres Herzens. Da geht es nicht mehr um schöne Dinge, um schöne Formen, sondern um die Schönheit der Seele, wenn man so will. Und das ist eine ganz andere Dimension. Nicht? Vorher waren es nur unterschiedliche Grade von schönen Dingen, mehr oder weniger. Hier ist es die Schönheit von Herzensqualitäten. Und selbst da sagt der Buddha noch, ach, das ist noch entstanden, geworden, damit vergänglich, geh auch darüber noch hinaus. Und das ist das, was Nando in seinem Erkenntnisprozess nachvollzogen hat. Und er hat alles weggeräumt, nach und nach alles weggeräumt, was eben vergänglich, leidhaft und substanzlos war. Und deshalb kann von ihm am Ende gesagt werden, er hat die Weisheitserlösung, er sieht die Dinge bis auf den Grund und er hat die Gemütserlösung. Er ist frei von jeder Form von Verletzbarkeit. Er hat alle Fülle, allen Reichtum sozusagen in sich und er ist nicht mal irgendwie materiell oder sonst wie geistig benennbar. Also es ist ein bisschen eine indische Gepflogenheit, dass man nicht jemand sich direkt gegenüber setzt. Ja? Gerade wenn so eine Respektperson da ist, dann setzt man sich nicht so frontal gegenüber. Sondern so ein bisschen Abstand schräg, um ja, anzudeuten, da ist ein Hierarchieunterschied. Es ist eine Höflichkeitsform.
Und was ist mit Taubenfüßigen?
Ich nehme an, zart. Ja. Also ich kenne das, oder ihr kennt das vielleicht aus dem Chinesischen, da gab es doch auch mal das Schönheitsideal, dass Frauen möglichst kleine Füße haben. Frag mich warum. Und da hat man Mädels, kleinen Mädchen, die Füße so mit Bändern einfach jahrelang gebunden, dass sie im Erwachsenenalter immer noch Füßchen hatten wie, ja, wie kleine Mädchen oder junge Frauen. Das ist ein Schönheitsideal. Die können ja wechseln, diese Ideale.
Erstmal eine kurze Verständnisfrage. Was ist jetzt richtig? Dieses Ein- und Austreten, was du auch beschrieben hast. Ins Kloster gehen, wieder rausgehen. Ich habe es früher mal so gelehrt bekommen, ja, das wäre einfach nur ein anderer Weg. Ja, wenn man dann eben merkt, man möchte doch mit einem Partner zusammen sein, dann tritt man eben wieder aus. Man darf eben nur nicht sein Gelübde brechen. Das wäre das eigentlich Dramatische. Also wenn man das nicht bricht und sagt, ich gebe es dir zurück, lieber Abt, dann ist das in Ordnung. Jetzt habe ich aber, als ich in Hamburg war, da sind ja einige ausgetreten, die leben ja jetzt auch schon seit längerem im Laienstand, Da wurde mir dann aber von Nonnen mitgeteilt, dass das eigentlich karmisch eine sehr schlechte Wirkung jetzt ist, wenn man das Mönchsleben verlässt oder das Nonnenleben. Das sei eigentlich wie bei den katholischen Ordensleuten auch, das sei eigentlich schon eine negative Sache. Also das hätte ich falsch verstanden, dass man da einfach wechseln kann, dann nächstes in einer anderen Lebensform, wie der Ehe vielleicht, dann einen anderen glücklichen Weg gehen kann vielleicht oder anderen Erleuchtungsweg gehen kann. Das wäre nicht richtig, also wenn man das Glück zurückgibt, das wäre karmisch sehr verhängnisvoll. Was ist da jetzt genau richtig?
Also befragen wir den Buddha mal, ja. Wenn man sich anschaut, die Geschichte oder die Situation im Orden von damals, dann ist, wie gesagt, Eintritt und Austritt immer mal wieder vorgekommen. Und der Buddha hat es nie getadelt. Er hat aber immer eins klar gemacht. Man kann als Hausmensch nicht das erreichen, was man im Kloster erreichen kann. Weil das Ziel im Kloster ist, völlige Befreiung in diesem Leben. Weil alles andere, sagt der Erwachte, kann man auch unter günstigen Bedingungen, und wenn man sich richtig sozusagen rannimmt, auch als Hausmensch erreichen. So, also wer ins Kloster eintritt, gibt sich das Ziel, ich will völlige Freiheit in diesem Leben erreichen. Klammeranmerkung, heute sind die Voraussetzungen dafür nicht mehr gegeben, von daher ist es eher eine theoretische Sache. Wer wieder austritt, sagt doch, ich schalte 3 Gänge, 4 Gänge, 5 Gänge zurück. Aber solange man das Ziel noch im Auge behält, ja, ist das nicht wirklich tragisch. Also wenn ich zu Fuß irgendwo hingehe, komme ich eben später an, als wenn ich mit dem Auto hinfahre. Bildhaft gesprochen, ins Kloster gehen heißt mit dem Auto ein Ziel ansteuern und als Laie heißt mit Fahrrad hinfahren oder laufen. Da ist ja nichts Verwerfliches. Gegen Laufen ist nichts einzuwenden, nur man kommt später an. Und das ist das, was man für sich klar machen will und muss. Wie schnell will ich mein Ziel erreichen und wie viel Zeit gebe ich mir und vor allen Dingen, wozu bin ich in der Lage? Und die vielen Austritte heute, die hängen einfach damit zusammen, dass viele sich überschätzen. Die stellen sich vor, ach ja, Mönch sein, Nonne sein heißt, all den Ballast, den man hier hat, hinter sich zu lassen. Und dann fängt das schöne Leben an. So, ihr habt ja diese Nando-Situation gehört, das schöne Leben fängt nicht an, weil man seine innere Problematik, wenn sie nicht im Haus gelöst ist, mitnimmt. Und dann hat man sie dort. Ja? Und hat vielleicht unter Umständen schlechtere Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu lernen oder bestimmte Dinge in sich abzuschleifen. Deshalb sind von dem Buddha immer diese beiden Wege als legitim angesehen worden. Nur der eine, wie gesagt, ist der, der ein bisschen länger dauert und der andere ist der, der im Idealfall schnell zum Ziel führt.
Ja, aber wenn man sieht, wie viele Regeln die Ordensleute zu beachten haben, also bei wie vielen Regeln sie, wenn sie da nur einen Schritt daneben tippen, schon wieder ein schlechtes Karma damit angehäuft haben, oder ja, dann würde ich ja eigentlich, müsste ich ja dumm sein, ins Kloster zu gehen, weil ich mir einfach sage, mein Gott, es wird mir passieren, dass ich vielleicht aus Versehen auf die Fliege trete, es wird mir passieren, dass ich an eine hübsche, nackte Frau denke. Das sind aber alles schon Übertretungen der Ordensregeln. Warum sollte ich mein Karma dann, ich verschlechter ja mein Karma damit. Dann bleibe ich lieber weltlich und versuche es eben mit den paar Gelübden oder mit den paar Regeln, die ich da als Hausmann habe. Und das andere ist natürlich, was ich immer wieder einwerfe, dass wir sehen in der Realität, dass ja viele Mönche und Nonnen, egal in welchen Religionen das sind, überhaupt nicht zur vollkommenen Verwirklichung kommen und nicht unbedingt heiliges Leben haben und irgendwann sterben und dann wirklich Durchschnitt sind. Ne? Und da manche andere, die Hausleute waren, viel frommer waren, viel gütiger und viel mitfühlender waren. Ich habe das in der Natur so viel Nonnen erlebt, die waren verbittert am Ende ihres Lebens. Die waren nicht gütig und liebevoll.
Ja, das ist leider der Fall. Ja, deshalb sage ich ja, jeder muss sich richtig einschätzen, wofür tauge ich. Und meine Behauptung ist, man kann in diesem Leben als Berufsmensch, als Mensch mit Familie sehr, sehr weit kommen. Man hat Übungsfelder ohne Ende. Nicht, was die Regeln angeht, vielleicht da zwei Sätze noch dazu. Also für Mönche sind es 227. Ich würde fast behaupten, die Straßenverkehrsordnung hat mehr Vorschriften. Ne? Die Straßenverkehrsordnung in Deutschland hat vermutlich mehr Vorschriften. Und die dienen nur dazu, dass wir mit unserem Auto ordentlich durch die Verkehrswege kommen. Für einen Ordinierten, für einen Mönch sind diese Regeln sozusagen Berufskenntnis. Das ist, jeder, der einen Beruf lernt, muss wahrscheinlich mehr lernen als diese 225 Regeln. Das Zweite ist, alles, was man sozusagen im Kopf sich ausdenkt, ist nie eine Übertretung. Ist keine Übertretung, weil der Buddha sehr genau wusste, man kann seinen Kopf nicht wirklich so kontrollieren, dass man sagt, ab heute nicht mehr an ein Mädchen gedacht. Das geht nicht. Übertretungen sind nur solche, die sprachlich oder mit körperlichen Handlungen vollzogen werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Abstufungen. Und es gibt insgesamt nur 4, die einen sofortigen Ausschluss aus dem Orden nach sich ziehen. Da gehört Sexualität dazu. Also wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, dann ist man kein Mönch, keine Nonne mehr, dann ist es zeitlebens vorbei. Und die allermeisten Regeln, die können irgendwie geahndet werden. Ja? Und die kleinsten Regeln, da wirst du vielleicht nur ermahnt, du pass auf, machst das nächste Mal besser. Und der ganze Hintergrund ist, dass dieses Regelwerk dazu dient, dieses Regelwerk heißt ja Vinaya. Vinaya wörtlich Wegführung. Diese Regeln sind ja Instrumente, die dich wegführen aus der Banalität des Alltags. Und jede Übertretung ist eine Übertretung, aber es ist nicht dramatisch, weil man sich auf einer Übungsweise befindet. Es ist ungefähr so, wenn du Klavier lernst, wie oft du dich da, sagt man da vertippt, nee, verspielst. Ja? Da schaffst du kein schlechtes Karma, weil du dich verspielt hast. Sondern du kannst es eben noch nicht so gut. Ja? Und sich einmal verspielen heißt, ach, ich muss das anders machen. Ich muss es nächstes Mal besser machen. Ich muss die richtige Taste treffen. Ich muss die richtige Länge und Lautstärke das nächste Mal einhalten. Also diese Regeln sind Hilfen, sein Leben zu meistern und keine strangulierenden Vorschriften. Und wer merkt, das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht, der sagt dann, okay, dann schalte ich zurück, probiere es zu Hause, heirate, hab Kinder, wenn man so viel lernt, ohne Ende.
Mir kommt es so vor, dass ein Mann relativ leicht diesen heiligen Stand erreicht. Liegt das an dieser Begebenheit, dass er im Mönchsorden ist, oder liegt es an seiner Entwicklung, an seiner. Mir kommt es relativ leicht bei ihm.
Das hängt einfach mit der Vorgeschichte zusammen. Ne? Fragen wir uns doch mal, wieso kommt denn Nando in diese Erlebenswirklichkeit überhaupt hinein? Warum wird er da wiedergeboren, wo er wiedergeboren wird? Und das ist doch schon eine Besonderheit. Er wird nicht als kranker Aussätziger in einer niedrigen Kaste wiedergeboren, sondern er wird wiedergeboren in einer königlichen Familie, in der unmittelbaren Nähe eines Buddha und eines Buddha, der sich um ihn kümmert. Und das deutet schon darauf hin, dass er eine hervorragende Vergangenheit hat, sprich ein ausgezeichnetes Karma, sonst würde er nicht in diese relativ gute Position gekommen sein. Er war also nicht der schlimmste einer, sondern einer, dem es wirklich möglich war, in diesem Leben die letzten Reste von inneren Trübungen, Verschlackungen wegzufegen. Muss man dazu sagen, mit der besonderen Hilfe. Also wenn du einen Buddha an der Hand hast, ist es ein bisschen leichter, als wie wenn wir uns so durch unsere Dhamma-Praxis quälen. Ja? Oder wursteln, wie immer man das nennen will. Also man muss immer die Vorgeschichte sehen. Ja? Und in den Chattakas, die habe ich jetzt nicht alle durchgeguckt, darauf wird man bestimmt sehen, wird das bestimmt berichtet, was da an früheren Entwicklungsschüben, Entwicklungsschritten schon vollzogen worden ist. Denken wir doch mal an Sariputta, ja, um ein anderes Beispiel zu nennen, einer der Meisterschüler des Buddha. Da genügte das Hören eines solchen Vierzeilers, ja, um alles klar zu machen. Nicht? Und nach 14 Tagen Meditation, war alles abgeräumt. Aber solche Menschen gibt es heute kaum oder gibt es nicht mehr. Ja? Deshalb fällt es uns viel schwerer, das nachzuvollziehen. Wir denken, das ist so, ein Märchen oder eine Parabel, die Lehrbedeutung hat, sicher, aber die Lebenssituation heute, 2500 Jahre nach dem Leben des Buddha, ist eine ganz andere. Wir sind ja auch in unserem Leben gar nicht mehr wirklich spirituell orientiert. Wir sind ausgesprochen materiell orientiert. Ja, wir sind an weltlichen Dingen interessiert. Man geht sonntags mal eine halbe Stunde in die Kirche, okay, wenn es denn sein muss. Ja, aber wir haben keine Nähe mehr auch zur inneren Entwicklung. Wenn wir von Entwicklungen reden oder von Veränderungen reden, dann findet die immer draußen in der Welt statt, wo was Neues erfunden, was Neues gemacht, entdeckt und aufgebaut wird. Aber an die innere Entfaltung und die innere Entwicklung denkt der durchschnittliche Mensch heute nicht mehr. Nicht? Früher waren die Menschen an ihrem Seelenheil interessiert. Frag doch heute mal jemand, bist du noch an deinem Seelenheil interessiert? Ich möchte nicht wissen, wie der dich anguckt. Seelen, was? Ja, der hält dich für geschädigt. Weil diese Art von Einstellung überhaupt nicht mehr da ist, geschweige denn, dass wir das für uns ernst nehmen. Ja, wer will denn noch in den Himmel der 33? Glaubt doch keiner mehr an den Himmel heute. Ja? Wohin? Wie? Das ist jenseits unserer Vorstellungskraft.
Sehr negativ dargestellt, dass man gesagt hat, die haben eigentlich schlechte Karten, wenn sie schön, reich, erfolgreich geboren werden und gesund, weil sie dann nämlich oft vergessen, sich dem Dharma zu widmen. Jemand, der reich ist und schön ist, dem alles zufällt, der vergisst vielleicht, was Leid ist. Und, ja, also würde man ja fast sagen müssen, nachdem was ich da jetzt gelesen habe, strebe nun gar nicht danach, schön, gesund, reich und erfolgreich zu sein. Aber wenn ich es doch richtig verstanden habe, kann man da gar nicht nachstreben, sondern es ist einfach eine Ursache und Wirkung. Wenn ich, was weiß ich, besonders spendabel war in einem Leben, besonders ästhetisch war, komme ich in dem nächsten Leben wohl recht gut betucht und schön wieder in die Welt. Das heißt, ich würde jetzt fast fragen, was muss ich tun? Also sollte ich ja eigentlich diese spendabel sein lassen oder ästhetische Gedanken sein lassen, denn es hilft mir ja im nächsten Leben nicht, wenn ich schön und reich und erfolgreich bin, weil ich ja dann vielleicht vom Dharma abgelenkt werde. Also was muss ich tun, dass ich da gar nicht hinkomme?
Also die Antwort ist ja und nein.
Ich weiß nicht.
Die Antwort ist ja und nein.
Wie immer.
Aber ich begründe das auch wie immer. Ja? Ich begründe das auch wie immer, behaupte das nicht nur. Das ist ein Unterschied. Ob ich reich und gesund bin, und weiß, das ist es aber nicht. Oder ob ich gesund und reich bin und denke, ich habe es geschafft. Ja? Das eine Wort des Buddha, wer genießt, vergisst. Das ist sozusagen eine Haltung. Ich habe es geschafft, ich bin raus, mir geht's gut, ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern. Und da läuft das karmisch so, wie es mit dem Bankkonto geht, wenn nicht eingezahlt wird und nur abgehoben wird, irgendwann ist es leer. Das heißt, diese Art von Reichtum und Gesundheit endet. Aber für den Fall, dass ich reich bin und gesund und weiß, das ist es nicht. Es gibt mehr zu tun. Das ist die andere Aufforderung des Buddha. Es gibt mehr zu tun. Dann ist doch Reichtum und Gesundheit eine Stütze für die Praxis. Also wenn ich gesund bin, kann ich übrigens anders meditieren, als wenn mir alle Knie, alle Knochen wehtun. Ja? Und wenn ich reich bin, kann ich mir erlauben, 3-mal im Jahr einen Retreat zu machen. Wenn ich richtig arm bin, kann ich mir nicht mal ein buddhistisches Buch leisten, so ungefähr. Ne? Soll sagen, dass die äußeren Lebensumstände, wenn sie positiv sind, noch positiver sind, wenn sie begleitet sind mit dem richtigen Verständnis, mit der Einsicht, in welcher Situation bin ich und wo geht es hin. Und das Ganze ist ein Hindernis, wenn man glaubt, ich bin der Tollste, ich habe es erledigt, es gibt nichts mehr zu tun. Und dann merkt, es hat keinen Zweck.
Das ist ja leicht, denke ich mir, wenn man selber arm war, gelitten hat, krank war und wird dann vielleicht, es kommt einem dann Geld zu, man hat vielleicht auch eine stabile Gesundheit, dann könnte ich mir das vorstellen, dass ich sage, okay, pass auf, du hast es auch anders schon erlebt. Du weißt, dass das auch flöten gehen kann, du weißt, dass das nicht alles ist. Aber wenn du wiedergeboren wirst, so heißt es ja, und du wirst dann bereits in einer reichen Familie wiedergeboren, du wirst bereits schön wiedergeboren, alle begehren dich schon als kleines Kind, bist von allen verehrt und alle rennen um dich rum, dann weißt du ja gar nicht um das Leiden, weil du dich ja das frühere Leben gar nicht erinnern kannst. Das heißt zu Deutsch, woher passiert denn dann, dass dann jemand, der im nächsten Leben dann reich, schön und erfolgreich ist, dann trotzdem an das Dharma herankommt und darauf gestoßen wird und dass ihm gesagt wird, denk aber daran, dass es auch anders sein kann, weil es ja jetzt gar nicht erfährt und er weiß ja von früheren leidvollen Erfahrungen nichts mehr.
Das ist erstmal eine Behauptung. Das ist eine Behauptung. Man kann doch hier seinen Geist so programmieren, dass immer, wenn schöne materielle Dinge auftauchen, der Geist immer kommentiert, schön, aber. Der Geist ist ja ein Programm, das wir uns angeeignet haben. Wir denken, ach wie schön, hoffentlich bleibt es, mehr davon. Das ist unsere Programmatik. Aber der Buddha lehrt ja gerade, wie man dieses geistige Programm umprogrammiert, eben in die Richtung, schön, gut, aber letztlich taucht es doch nichts. Und das ist, was man mitnimmt. Die Programmierung des Geistes, die verliert man nicht. Sicher tauchen dann andere Dinge auf.
Geistige Kontinuum.
Ja, dieses geistige Kontinuum, dieses, der innere Drall, bestimmte Dinge so oder so aufzufassen. Den nehmen wir mit. So, wenn wir jetzt in dem Himmel der 33 wiedergeboren werden, vielleicht sehen wir uns, dann ist doch gerade der Unterschied. Ob wir dann denken, ach, da sind sie, die Taubenfüßigen. Da sind sie endlich, es gibt sie wirklich. Nichts wie hin. Ja? Oder ob wir denken, ja, da sind sie. Aber das Brahmische geht noch weit über diese taubenfüßigen Mädchen hinaus. Was will ich mit den Mädchen? Ich will ein Brahma werden. Ich will in einen inneren Zustand, wo es dieses Hin zu dem anderen Geschlecht überhaupt nicht mehr gibt, wo diese Attraktion nicht mehr stattfindet, weil man in sich vollständig ist. Wir sind da alle, wenn du so willst, Krüppel. Wir suchen immer etwas Passendes, das uns ergänzt. Das suchen wir da draußen in der Welt. Männer sind Krüppel und suchen nach Frauen und denken, aus beidem wird was Ganzes. Soweit die Theorie, soweit unsere Ansätze. Aber ein Brahma ist innerlich heil. Der hat diese Gespaltenheit in Mann und Frau nicht mehr. Dieses Wesen ist ausbalanciert. Es sind weibliche und männliche Anteile so ausbalanciert, dass dieser Gegensatz nicht mehr da ist. Und das geht weit über das hinaus, was alle Paradiesvorstellungen uns versprechen. Und dann gilt es auch, den Geist so zu programmieren, dass man auch als Brahma, wenn man denn mal denkt, dann auch erinnert, brahmisches Leben wunderbar, aber auch noch nicht die völlige Freiheit. Es gibt noch mehr zu tun. Und das wäre sozusagen ein Schlüsselbegriff oder ein Schlüsselsatz von heute, dass wir das uns tief einprägen, es gibt in aller Regel immer noch mehr zu tun. Dass wir nicht zu früh denken, ich bin schon angekommen. Bei uns tut es noch zu oft weh, dass wir wissen, wir sind noch nicht angekommen. Aber es gibt Lebensbereiche, wo es eben nicht mehr weh tut, wo es für lange Zeit nur noch schön und angenehm ist, wo nur ein Ende noch weh tut. Ja, aber während dieser Zeit alles in Ordnung. Dass man da nicht vergisst, es gibt noch mehr zu tun. Erst wenn das erreicht ist, was hier mit Wissenserlösung und Gemütserlösung benannt ist, nicht? Wenn das eingetreten ist, dann kann man sagen, wie Nando auch, getan ist, was zu tun war. Es gibt nichts mehr zu tun und es gibt auch kein Erleben noch, das darauf irgendwie folgen würde. Also den Geist auf das Ziel programmieren, auf das höchste Ziel programmieren und alles andere, was als Zwischenschritt und Zwischenschritte notwendig ist, eben als Zwischenschritte erkennen und so beachten und behandeln.